Heute bei Seldomly Asked Questions, der Sachs Summer Snack 1 für chronische Skepsis.
Herzlich willkommen, liebe Sack-Hörerinnen und Hörer, bei den 7 Sack-Sommer-Snacks Folge 1, wo wir anstelle der Sommerpause, die ja viele Podcasts machen, nicht aufhören, sondern 7 kleinere Mini-Folgen produzieren, in denen Adrian und ich uns jeweils so 15 Minuten ein Konzept aus Psycho und Philo erklären. Ich mache heute den Start mit Skeptizismus und Zweifel. Aber wir machen trotzdem noch immer die kleine Mini-Sau-Snack, oder?
Ja, wir
Hau raus.
Haben ein Ersatzdroge zu unserer Sau-Question. Und zwar die Mini-Sau-Snack oder der Mini-Sau-Snack heute ist. Was ist dein Lieblingssnack?
Ah, ich glaube Banane. Deiner?
Eiscreme. Ich habe gerade noch ein Eis am Stiel gegessen, bevor ich hierher gefahren bin.
Sehr gut. Dann fangen wir doch an mit meinem Konzept für heute. Es ist eigentlich weniger ein Konzept, sondern eine philosophische Strömung. Skeptizismus und Zweifel habe ich das Ganze genannt. Nicht der Chips-Snack, sondern Zweifel, wie wir das im Alltag verwenden. Und der Skeptizismus, das ist die philosophische Strömung, die ist natürlich in der Antike entstanden. Und dem wird manchmal so eine zynische, nutzlose Aura unterstellt, habe ich das Gefühl. So als würde man prinzipiell alles anzweifeln. Das hört sich irgendwie so ein bisschen unproduktiv an. Ich will aber jetzt in diesem Snack zeigen, dass eigentlich eine gewisse Art von Skepsis ziemlich produktiv ist, vor allem die, die aus der Antike kommt oder dort angefangen hat. Und das ist nicht nur, was unsere Erkenntnisfähigkeit betrifft, interessant, sondern das ist auch irgendwie ein interessanter und resilienter Lifestyle. Da kannst du dann noch was dazu sagen vielleicht. Bei mir ist das natürlich nicht möglich ohne die antiken Denker. Damit müsst ihr euch leider abfinden.
Ja, so geht's hier immer wieder los.
Ja, also die Grundüberlegung des Skeptizismus ist einfach eine kritische Haltung gegenüber sogenanntem sicheren Wissen zu haben. Also eine gewisse kritische Haltung einzunehmen gegenüber Dogmen, gegenüber so Lehrsätzen. Und das an sich hört sich doch eigentlich schon mal ziemlich gut an, oder?
Ja, das ist sehr gut. Das erkenne ich auch ein bisschen aus der Arbeit in der Wissenschaft wieder, wo man auch nie so hundertprozentig sicher ist. Man hinterfragt eigentlich immer das, was man macht, das, was andere machen. Und das ist normal. Und das ist auch schwierig, dann so ein bisschen auf Augenhöhe zu reden mit Leuten, die das nicht machen, die Dogmen akzeptieren oder einfach Sachen unhinterfragt glauben. Da haben die natürlich dann immer leichtes Spiel zu sagen in der Diskussion, ja, aber warum bist du dir denn dann nicht so sicher? Und ja, wenn du dir da selbst nicht mal 100% sicher bist, dann ist es ja vielleicht nicht so gut, was du da machst in der Wissenschaft. Aber es ist eben eine Einstellung. Es ist ein sehr wichtiger Mechanismus der Selbstkorrektur, würde ich mal sagen, in der Wissenschaft.
Richtig. So wie das angefangen hat, ist es aber doch so ein bisschen so, dass es sich so nach nutzlosen Zweifeln anhört oder noch so nach so einer gewissen Art des Trotzes, so einer Trotzigkeit. Der Begründer der Skeptiker, also dieser Skeptikerbewegung, ist Fyron. Das nennt man dann schlussendlich auch Fyronische Skepsis, diese ganze Richtung, die dann weiterverbreitet wurde durch einen Typen namens Sextus Empiricus. Auf den werde ich noch zu sprechen kommen, aber mal angefangen bei Fyron ist es so, der hat eigentlich nichts geschrieben und so 300 vor Christus gelebt, aber es gibt sehr lustige biografische Beschreibungen von ihm, von so einem anderen Dude, den habe ich ja auch schon mal erwähnt, Diogenes Laertius, der hat im 3. Jahrhundert nach Christus so diese Biografien von allen Philosophen aufgeschrieben, sind sehr lesenswert, weil sie sind sehr quirky und er hat das auch immer nur so aus Secondhand-Berichten und manchmal sind diese Leute so ein bisschen mystifiziert. Da steht dann, dass Fyron alles, was irgendwie mit der Sinneswahrnehmung und der Art, wie uns die Welt erscheint, angezweifelt hat. Und das hat er dann so durchgezogen, dass er mal auf der Straße fast überfahren wurde, weil er quasi der Außenwelt keine Beachtung geschenkt hat und seine Freunde mussten ihn dann so von einem Wagen wegzerren. Ich habe dir das ja geschickt, so ein Ausschnitt aus Diogenes Laertius, wo er schreibt, also er will einfach rausstreichen, wie sehr das Fyron keinen F gegeben hat. Und dann steht da einfach, er hat sogar Hausarbeit gemacht und unter Umständen auch mal ein Schwein gewaschen.
Ja.
Und da hat man immer so die Perspektive, dass diese Leute trotzdem so extrem privilegiert waren.
Mhm.
Man hat für Rohan anscheinend auch unterstellt, dass er gar kein richtiger Skeptiker sein kann, wenn er in so einem Haushalt lebt mit Bediensteten und so reich ist und so.
Ja, ja.
Und dann hat er anscheinend so ein richtiges armseliges Leben gelebt und seine Bediensteten fast nie mehr gesehen und so. Aber ich meine nur schon das, diese Aussage.
Skeptiker sein war einfach das Ur, es ist der Urpunk.
Ja, auf eine Art, aber man setzt doch manchmal so Skeptiker mit Zynikern gleich, was einfach nicht stimmt. Also
ja,
es hat gewisse Ähnlichkeiten, aber es geht hier vor allem darum, so feste Glaubenssätze zu hinterfragen. Und ich meine, warum kommt dieses Beispiel mit dem Schwein gewaschen? Es geht halt irgendwie um Folgendes, weil er den Dingen, so wie sie uns vorkommen, keine Bedeutung oder Existenz beimisst, war wie nicht durch nervige Allerweltssachen so aus der Ruhe zu bringen. Und das ist das, was ich mit Lifestyle meinte.
Mhm.
Also ich meine, wer kennt es nicht? Du willst dein Schwein nicht waschen, das nervt. Dann kommt Furon und macht's einfach, weil er denkt, pff, keine Ahnung, was ein Schwein ist, keine Ahnung, was Dreck ist, ist mir auch egal, so, ich mach's jetzt einfach.
Alles irrelevant.
Ja, und dann sein Schwein einfach sauber.
Es ist so ein positiver Nihilismus.
Auf eine Art schon, ja. Es ist nicht so, dass du alles für falsch erklärst, sondern dass du dich halt fragst, was sind die wichtigen Dinge, auf die man sich verlassen kann. Aber ja, diese Geschichte von Furon finde ich eher weird und er kommt jetzt auch nicht als besonders sympathisch rüber. Aber der interessanteste Vertreter dieser feronischen Skepsis ist Sextus Empiricus. Der lebte 200 Jahre nach Christus und von ihm haben wir extrem viele Quellen. Er hat irgendwie 14 Bücher geschrieben oder so, die uns noch erhalten sind. Also das ist neben Platon, Aristoteles, so aus der Antike quasi das meiste so an Textkorpus. Das ist richtig krass, so wenn so viel Originalquellen erhalten sind von einem Autor. Sextus, so werde ich ihn jetzt nennen, so nennt man ihn dann auch in der Literatur, beschreibt diese Grundzüge, wie er denkt, wie diese phyronische Skepsis, also nach Phyron, funktioniert. Aber da musst du mal denken, das sind fast 500 Jahre später.
Mhm.
Das ist eigentlich krass, das ist für uns alles so in Antike, aber das ist wie, als würdest du jetzt anfangen aufzuschreiben, was
Shakespeare.
Ja, oder Da Vinci oder so gedacht hat.
Da Vinci,
hat.
Genau.
Ja, einfach so irgendwas, so einfach so in 14 Bücher, wie Da Vincis Lehre funktioniert. Ich meine, du müsstest ja jetzt eigentlich schon die Originalquellen von ihm konsultieren und hoffen, dass du sie hast. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sextus Empiricus da einiges dazu erfunden hat.
Vielleicht gab es auch sehr verlässliche Arten der Informationsüberlieferung damals, aber ich schätze eher nicht.
Der Punkt ist halt auch, wenn Phyron nichts aufgeschrieben hat, dann ist es eh alles nur so durch seine Schule und seine Schüler tradiert.
Ja.
Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass Sextus Empiricus Phyron eher als eine historische Autorität nimmt für seine eigene Schule. Also diese Lektüre von Sextus ermöglicht so ein recht umfassendes Bild von seiner Lehre. Und da setzt er sich mit so verschiedenen wissenschaftlichen, philosophisch-dogmatischen Auffassungen von seiner Zeit auseinander. Und so ein typisches Argument aus dieser skeptischen Schule, das kennen wir eigentlich alle, oder ich nehme mal an, das haben schon viele gehört, ist sowas wie, wir wüssten nichts über Farben von Objekten, wenn wir alle blind wären, oder?
Mhm.
Das heißt aber dann irgendwie, wir wissen vermutlich über viele Objekte sehr viel nicht, weil uns könnte ja immer ein weiterer Sinn fehlen.
Mhm.
Also ich meine, das Set an Sinnen, das wir haben, ist ziemlich auf unsere Lebenswelt zugeschnitten.
Ja.
Da gibt's auch so heute in der Physik Überlegungen, so wie uns Objekte erscheinen würden, wenn wir so vierdimensionale Wesen wären zum Beispiel.
Mhm.
Das ist schon, finde ich eigentlich schon eine sehr grundlegende, wichtige Überlegung. Ich meine auch für die Psychologie, oder?
Ja, das stimmt. Ich meine, irgendwie sind wir ja auch vierdimensionale Wesen, denn die Zeit kann man als vierte Dimension sehen und dann hat man eben Sachen, die sich über Zeit ändern. Das ist ja ein großes Problem in der Psychologie, dass man eben nicht verlässlich Verhalten vorhersagen kann, weil sich die Menschen auch mit der Zeit ändern. Und eine Person würde vielleicht im Teenageralter etwas verlässlich so machen, aber dann im Erwachsenenalter nicht mehr. Mir wurde gestern das Beispiel gegeben, dass ich ja früher eigentlich nur Fischstäbchen gegessen habe und sonst gar keinen Fisch oder Meeresfrüchte. Und nun esse ich rohen Fisch in Limettensaft.
Stimmt.
Da wurde mir
Ceviche, Adrian, schlägt wieder zu.
Genau. Da wurde mir ein ziemlicher Persönlichkeitswandel unterstellt.
Genau, mit Dimensionen meinte ich natürlich räumliche Dimensionen. was man dann alles willkürlich noch dazu zählen will. Und Zeitraumgefüge ist auch nochmal was anderes. Aber du hast natürlich recht, es gibt immer noch extra Erkenntniswerte, die dazukommen können.
Es muss ja nicht mal ein neuer Sinn sein, sondern man kann ja auch einfach in dem Sinn, den man hat, beschränkt sein. Zum Beispiel wir in unserem Gehörsinn. Fledermäuse zum Beispiel, die hören Ultraschall und wir können das nicht hören.
Richtig, also wir haben ja das in den Grenzen der Wahrnehmung schon angesprochen.
Genau.
Wie ich gesagt habe, hört sich das dann immer so an, als würde man einfach alles prinzipiell anzweifeln. Und ich meine, Phyron, der Unsympath, hat anscheinend mal einen Freund ignoriert, als dieser im Sumpf stecken blieb. Das steht auch bei Diogenes Laertius. Aber diese phyronische Skepsis, wie wir sie von Sextus Empiricus kennen, hat einfach so eine Reihe von Regeln oder Modi des Skeptizismus, um so Argumente und dogmatische Aussagen zu verwerfen. Und die finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich habe also ein paar ausgewählt, die ich kurz präsentieren möchte. Zum Beispiel der Modi vom infiniten Regress. Also wenn ein Argument eine Rechtfertigung benötigt und die selbst braucht auch eine Rechtfertigung, dann ist das Argument Schrott. Mhm. Also wenn es in die Unendlichkeit so weitergeht. Sagen wir mal, du sagst, morgen regnet es und dann sagt jemand, ja, woher weißt du das? Und dann sagst du, vom Wetterbericht. Und jemand sagt dann, ja, woher weiß es der Wetterbericht? Und es geht in die Unendlichkeit so weiter. Mhm. Dann kannst du das Argument sein lassen, meint Sextus. Oder was anderes ist, so Zirkularitätsargumente. Also wenn man x mit einem Teil von x beweisen will, dann kannst du das auch das Argument in die Tonne kippen. Mhm. So ein typisches Beispiel ist, die Bibel ist Gottes Wort und die Begründung dafür ist, weil in der Bibel steht, Gott hat die Bibel geschrieben.
Genau.
Also, ja, das ist eigentlich kein gutes Argument.
Ja, man kann es glauben, aber logisch ist das etwas problematisch.
Das ist eben, wenn man jetzt schon wieder zum Sumpf zurückkommen will, wenn man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht.
Genau.
Ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen für diese Produktivität der Haltung von dieser Skepsis. In den Grundzügen dieser phyronischen Skepsis setzt sich Sextus Empiricus auch damit auseinander, wie so diese Allmachtsfantasien des Göttlichen angesichts des Bösen funktionieren können. Also es gibt viel Böses auf der Welt, Gott ist allmächtig und gut, wie kann das funktionieren? Das wurde durch Leibniz dann mit dem ganzen Theodizee-Argument bekannt gemacht. Aber man sieht eigentlich, das hat sich schon durch diese skeptische Haltung von Sextus Empiricus herauskristallisiert, dass wir dieses Dogma von einem allmächtigen guten Gott nicht halten können eigentlich.
Das finde ich auch faszinierend, dass es das schon so lange gibt und dass sich Menschen schon so lange damit beschäftigen, einerseits diese Dogmen zu produzieren und zu verbreiten unter den Mitmenschen und dann andererseits, dass man sie wieder widerlegt oder bekämpfen möchte mit Diskussionen, mit Argumenten. Das gibt es ja heute noch und das hat sich einfach hartnäckig gehalten.
Was ich echt spannend finde an diesem Skeptizismus ist, dass es sich nicht nur auf Erkenntnistheorie beschränkt, also was können wir wissen, sondern auch weitergeht und sagt, ja, das ist auch irgendwie eine Art von Ethik im antiken Sinne, wo das auch die Art der Lebensführung bedeutet, nämlich Seelenruhe, also das heißt so ein sorgenfreies Leben, ruht auch daher, dass man sich kein endgültiges Urteil über die Dinge erlaubt. Also dass man nicht einfach über Sachen, wo man keine Ahnung hat, einfach irgendwas behauptet und dann in so Diskussionen verwickelt ist, die einfach nicht lösbar sind. Wie jetzt zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, so Dispute zum Beispiel über die Allmächtigkeit von Gott, die sich über Jahrtausende hinwegziehen. Du bist einfach ausgenommen aus solchen so stressigen Situationen. Ich finde das irgendwie so, das hat schon so was modern Psychologisches, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch interessant, dass die Motivation dahinter wäre, denn ich hätte so intuitiv gesagt, gerade weil die Menschen Seelenruhe wollen, stellen sie solche Dogmen auf und sagen, ja, das hat Gott gemacht. Und eben um den komplexen Fragen des Lebens aus dem Weg zu gehen, um sich irgendwie mental zu besänftigen, werden eben solche Dogmen aufgestellt. Es gibt da auch in der nächsten Sommer-Snack-Folge ein verwandtes Thema zum Bewusstsein des eigenen Todes, wie sich der auf die Psyche auswirkt. Und das ist eben interessant. Also das kann man natürlich auf von zwei Seiten aus sehen. Nämlich einerseits, dass Dogma Seelenruhe schaffen kann, aber andererseits kann es auch eben die Seelenruhe stören, weil man damit dann Diskussionen und Argumente provoziert mit anderen Menschen, die dann einem widersprechen.
Ja, also das stimmt absolut. Ich glaube, ich sehe beide Bedürfnisse. Ich finde, jetzt sind wir schon über 15 Minuten. Wenn man sich etwas merken soll von dieser Folge zu Skeptizismus und Zweifel, dann würde ich sagen, im Gegensatz zum sinnlosen oder so unhinterfragten Zweifeln ist Skeptizismus eine Fähigkeit. Und dann nach Sextus Empiricus, es ist die Fähigkeit, so Erscheinungen, also irgendwelche unsicheren so Sinneswahrnehmungen und wie es die Welt vorkommt und Gedanken auseinanderzuhalten. Und das finde ich doch einen guten Endsatz.
Finde ich auch. Es ist quasi eine Art Wokeness. Denn zum Zynismus wollte ich auch nochmal sagen, zur Trennung von Skeptizismus und Zynismus. Der Zynismus ist ja eigentlich nicht mehr skeptisch, denn man akzeptiert dann pessimistische Gedanken über die Welt, die man einfach so hinnimmt und eben nicht mehr skeptisch sagt, ja, ist das vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, was ich hier gerade denke.
Das ist mega gut zusammengefasst. Dann würde ich sagen, bildet kein endgültiges Urteil über die Welt und Gott, aber wenn ihr euch ein Urteil bilden solltet, dann über diesen Podcast. Ich hoffe, oder wir hoffen, diese kleine Sommersnack-Reihe gefällt euch. Lasst uns unbedingt eine Bewertung da auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. Das wäre Hammer.
Genau. Bleibt skeptisch und bewertet uns immer wieder aufs Neue. Aber mit 5 Sternen.
Dann freue ich mich auf die nächste Sommersnack-Folge.
Ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Hier sind die Hintergrundgeräusche mal okay, weil Max macht gerade den Teller Muffins auf. Er ist mit einer Klarsichtfolie abgedeckt. Er gibt mir nun einen Muffin rüber. Danke, Max. Ich nehme den Muffin und habe ihn hier. Es gibt zweifach Papier. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen podcastgerecht das beschreiben, damit unsere HörerInnen so viel wie möglich teilhaben können daran.
Du bist wie so eine Erklärungshilfe, so eine Hilfe am Handy für Blinde, die einfach alles kommentiert, was am Handybildschirm abgeht.
Unsere HörerInnen sind ja quasi auch Blinde, während sie den Podcast hören. Denn sie können das nicht sehen, was wir haben, können das nicht schmecken.
Das ist doch mal eine gute Einleitung für die 7-Sack-Sommer-Snacks.
Ja. Ah, genau, das hatte sie gesagt. Das sind natürlich Snacks hier für die Sommersnacks. Sack ist Sommersnacks im Sack-Studio.
Mm. Das wird mein bescheuertes Outro. Ja, aber so hörst du mir so rum. Sehr gute Muffins. Mm. Bist du Muffins-Fan? Kann der jetzt schlecht Nein sagen.
Ich bin schon ein Fan von diesen Muffins, die Nicole hier gemacht hat. Die sind einsame Spitze. Ich mag es gerne, wenn die so schön ich darf jetzt nicht gleich sofort was sagen, was das invalidiert, was ich gerade gesagt habe. Also das hier sind Schokomuffins.
Ich mag das, wenn sie Früchte beinhalten und eigentlich mehr so brotartig sind.
Ich wollte sagen, wenn sie so schön feucht sind und halt Früchte beinhalten. Aber
und die hier sind trocken und mit Schoko.
Sie sind nicht trocken, sie sind auch feucht, die sind aber mit Schoko und deswegen dachte ich, ja. Aber es ist auch, also ich mag auch Schoko sehr gerne.
Menschen dürfen Schoko nicht essen, da verbrennen die innerlich. Schmeckt gut?
Ja, also ich habe hier einen weißen Muffin mit Schokostückchen drin, in türkisem Papier. Doppelt eingepackt.
Crepe-Papier.
Ich habe es gerade so ein bisschen ausgepackt und bin dabei, diesen Muffin zu vernaschen.
Boah, Erinnerung an die Kindheit, so richtiges Crepe-Papier zum Basteln. Sobald es irgendwie nass geworden ist oder so ein bisschen fettige Finger hattest, dann hat sich das so abgefärbt und dann war noch diese Crepe-Farbe überall. Aber ist ein wirklich guter Auftakt für die 7-Sack-Sommer-Snacks. Haben wir noch ein S? Habe ich ein S vergessen?
Also, ich dachte noch an das goldene Prädikat Swiss.
Mm.
Swiss Sack, Sommersnack.
Swiss Quality.
Special. Special Swiss Sack Sommer Snack. Wir wollten, glaube ich, auf 7S kommen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen.
7 Special Swiss Sack Sommer Snack. Eins fehlt uns noch. Super.
Die 7 Sexy Special Sack Sommer Snack.
Swiss.
Swiss.
Schön.